Wir sind Hoffnungsmenschen. Als Christen können wir das bekennen. Das ist unsere Berufung. Wir sind Hoffnungsmenschen. Mitten zwischen den Krisen um uns herum in dieser Welt, manchmal mitten in den Krisen in unserem eigenen Leben, wir sind Hoffnungsmenschen. Hoffnung zu haben, ist in dieser Welt schon ein ziemlich steiles Bekenntnis. Also da wird man schon gefragt, ob man mitkriegt, was so passiert. Und es ist leichter, zynisch zu werden, aufzugeben. Manche Leute sagen, in dieser Welt noch Kinder zu setzen, möchte ich nicht. Möchte ich meinen Kindern nicht antun. Alle Versprechen über eine strahlende Zukunft haben sich irgendwie als nicht sehr haltbar erwiesen. Ein Freund von mir hatte mal so Bücher von seinen Eltern oder Großeltern aus den 50ern, wie man sich das Jahr 2000 vorgestellt hat. Also man fragt sich, wo ist mein fliegendes Auto? Ja, und alle Menschheitsprobleme sollten eigentlich gelöst sein. Was für eine Hoffnung haben wir da? Gott spricht immer wieder genau in solche Zeiten hinein. Ich will mit euch einige Verse aus dem Propheten Jesaja anschauen. Kapitel 2, Verse 1 bis 5. Israel erlebt von außen Bedrohung, im Inneren Verfall, auch keine außergewöhnliche Situation. Und in diese Zeit hinein schenkt Gott dem Propheten einen Blick auf eine herrliche Zukunft. Und das ist nicht nur ein Blick für die Zukunft, irgendwann wird es mal schön werden, sondern das ist ein Blick, der das heute verändert. Jesaja 2, die Verse 1 bis 5. Dies ist das Wort, das Jesaja, der Sohn des Amoz, schaute über Juda und Jerusalem. Es wird zur letzten Zeit der Berg, da des Herrn Haus ist, feststehen. Höher als alle Berge und über alle Hügel erhaben. Und alle Heiden werden herzulaufen. Und viele Völker werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns hinaufgehen zum Berg des Herrn, zum Hause des Gottes Jakobs, dass er uns lehre seine Wege und wir wandeln auf seinen Steigen. Denn von Zion wird Weisung ausgehen und des Herrn Wort von Jerusalem. Und er wird richten unter den Nationen und zurechtweisen viele Völker. Da werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen machen und ihre Spieße zu Sicheln. Denn es wird kein Volk wieder das andere das Schwert erheben. Und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Kommt nun, ihr vom Haus Jakob, lasst uns wandeln im Licht des Herrn. Amen. Wir sind Hoffnungsmenschen. Und das Erste, oder den Ersten, den wir hier treffen, ist der Gott der Hoffnung. Es wird zur letzten Zeit der Berg, da des Herrn Haus ist, feststehen, Vers 2, höher als alle Berge und über alle Hügel erhaben und alle Heiden werden herzulaufen. Der Zionsberg, das ist der Berg in Jerusalem, im Prinzip auf dem Jerusalem, ein Teil von Jerusalem gebaut ist, heißt, es wird höher sein als alle anderen Berge. Kann sich erst mal fragen, was ist da los? Jerusalem war ich noch nicht, ehrlich gesagt, aber ich habe nachgeschaut, Jerusalem liegt so auf 600 bis 800 Meter über Meeresspiegel. Das ist noch nicht mal Brocken, ja? Sag ich als Niedersachse, oder Feldberg oder so. Heißt das, dass die Stadt eines Tages zu einem 8000er wird? Und wem ist damit geholfen, könnte man ja fragen. Es geht hier nicht um Geologie, um Plattentektonik oder sowas, sondern Jesaja sieht eine geistliche Realität. Also Zion, Jerusalem, dieser Berg, ist der Ort der Wohnung Gottes. Der Ort, wo Gott sich offenbart. Hier könnt ihr mir begegnen. Hier bin ich anzutreffen. Und das war ja nicht der einzige Gott im Angebot, sag ich mal. Wir sehen das bei den Propheten immer wieder, dass sie ja damit ringen, dass sie diese Botschaft rüberbringen, dass nur dieser Gott anzubeten ist. Es gab viel Konkurrenz. Auf den Hügeln rings um Jerusalem wurden verschiedene Götter und Götzen angebetet. Da wird immer wieder von den Höhenheiligtümern gesprochen, bei den Königen. Ja, das ist immer, darin kann man die Könige messen. Ja, er war ein guter König, aber er hat die Höhenheiligtümer stehen lassen. Da wurde weiter Astarte und Baal und sonst wem geopfert. Und auch bei den Nachbarvölkern waren die Berge, die Hügel, Wohnorte der Götter. Also denkt an den Olymp, ja, kennt ihr. Und eben, dann gab es da auch einen Berg und da ist halt Jahwe, aber der ist halt für Israel zuständig, so als Stammesgott. Und das ist schön für euch, aber das hat mit uns anderen nichts zu tun. Wir haben unsere Götter. Schön, dass du deinen Glauben hast, will dir ja auch keiner nehmen, aber drück mir den doch nicht auf, vielleicht schon mal gehört. Und es war auch die Frage in dieser Zeit, weil es eben auch den Druck von außen gab, wird dieser Glaube überhaupt überleben? Also nochmal, Bücher aus den 50ern hatte ich eben. Ne? Wenn du manche religionssoziologische Bücher aus den 50ern, 60ern, da ist man davon ausgegangen, dass es im Jahr 2000 auch kein Christentum mehr geben wird. Hat sich nicht ganz so bestätigt. Aber diese Frage kann immer wieder aufkommen, geht das überhaupt weiter? Später in Jesaja Kapitel 36 wird berichtet, wie die Assyrer, die ja das Nordreich zerstört haben, also was von Israel und Juda, dann Israel vernichtet haben und dann belagern die auch Jerusalem. Und dann senden sie eine Botschaft zu dem König und zum ganzen Volk, verspotten sie und sagen, lasst euch von Hiskia nicht bereden. Hiskia war der König zu der Zeit. Wenn er sagt, der Herr wird uns erretten. Haben etwa die Götter der anderen Völker ihr Land errettet aus der Hand des Königs von Assyrien? Ja, also ich habe schon so ein paar andere Götter erledigt. So Kerben im Colt oder so, kennt ihr das? Und eurer wird auch dazu gehören. Das war so die Bedrohungslage damals. Ja, wird das überhaupt, interessiert das noch einen, was wir glauben? Ist ja schön, dass wir noch da sind. Aber wer interessiert sich noch dafür? Oder persönlicher? Trägt dieser Glaube eigentlich wirklich? Glaube ich das nur, weil mir das einer erzählt hat, weil ich so aufgewachsen bin? Und Jesaja gibt hier eine Antwort, die erstmal überrascht, weil die erstmal gar nicht wie eine Antwort klingt. Der Berg des Herrn wird höher sein als alle anderen Berge. Was heißt das? Es heißt, dieser Gott ist der wahre König über alle Könige. Er ist der wahre Gott über alle Götter. Ob das alle gerade glauben, ob das alle gerade gut finden oder nicht, es wird sichtbar werden, dass er über den anderen steht. Also versteht ihr das Bild, was da drin ausgedrückt wird? Sein Berg ist größer, ist höher als die anderen Berge. Das bedeutet einfach, dass er der Herr ist. Wenn du so alte ägyptische Wandbilder dir anguckst, der König ist dann immer fünfmal so groß wie die anderen Menschen auf den Bildern. Das ist nicht fotorealistisch, sondern damit wird die Macht ausgedrückt. Und hier wird gesagt, der Berg des Herrn, dieser ja, für deutsche Verhältnisse Mittelgebirge, Zionsberg, wird zum Achttausender. Der Herr ist der Herr über alle Herren, der König über alle Könige. Es kommt der Tag, wo das sichtbar werden wird. Haben wir schon eben gesungen. Wenn alle Knie sich beugen werden, wenn alle Zungen bekennen werden, dass Jesus Christus der Herr ist. Philipper 2. Wenn der Zionsberg alle Berge überragen wird. Wir dürfen das glauben, wir dürfen das bekennen, wir dürfen daran festhalten. Auch wenn du in deinem Betrieb oder in deinem Kurs oder in deiner Familie der Einzige bist, der das glaubt. Jesus sagt, ich habe das letzte Wort. Ich bin der Herr. Und wenn die Kirche an manchen Orten schrumpft oder unter Druck gerät, dann ist das nicht das letzte Wort. Und wir sehen das immer wieder. Und die letzten Jahrzehnte konnten wir es immer wieder sehen, wenn an manchen Orten man gesagt hat, das ist jetzt das Ende des Christentums. China, Kulturrevolution. Gesagt, okay, da ist jetzt Kommunismus, ne? Da wurde alles zerstört. Wir sagen, okay, das ist das Ende dieser Geschichte. Vor gut 10 Jahren im Irak, in manchen Teilen Syriens, der islamische Staat sich ausgebreitet hat. Kirchen zerstört, gesprengt, archäologische Stätten gesprengt. Sagt, das ist das Ende einer christlichen Kultur. Westeuropa durchsäkularisiert. Die Leute haben vergessen, dass sie Gott vergessen haben. Es ist überhaupt gar kein Konzept mehr. Sagt, da kannst du keinen mehr gewinnen, schon gar nicht die junge Generation. Und was ist passiert? Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre kamen das erste Mal wieder Leute aus dem Westen nach China rein. Und sie trafen eine blühende Kirche. Sie trafen eine tiefgreifende Erweckung an, die alles überstiegen hat, was man sich vorstellen konnte. 1949 gab es vielleicht 1 Million Christen in China und heute die Schätzungen sind zwischen 50 und 100 und 130 Millionen. Wahrscheinlich gibt es mehr Jesus-Nachfolger in China als Mitglieder in der kommunistischen Partei. Wir haben es hier von unseren Freunden gehört, im Irak, in Syrien, da ist viel Not, geistlich und menschlich, in jeder Hinsicht. Aber Gemeinden blühen auf. Menschen kommen zu Jesus, die aus muslimischen Familien, die nie davon wussten. Wir erleben es jetzt hier mitten unter uns gerade. In Damaskus gab es vor dem Krieg vielleicht ein paar Handvoll Jesus-Nachfolger. Und nach dem Krieg sagt die Teamleiterin vor Ort, wir können sie nicht zählen. Und in Westeuropa fängt Generation Z, Gen Z an, nach Jesus zu fragen. Menschen begegnen auf TikTok Jesus, fangen an, Träume und Visionen zu haben von Jesus. Wir haben es hier, einen Teenager, der im Jugendkreis aufgetaucht ist, der sagt, ja, ich habe irgendwie Jesus kennengelernt, ich weiß auch nicht genau, könnt ihr mir das erklären? In den Trümmern grünt es. Wir sollten uns nicht wundern, dass ein Gott, der aus den Toten auferstanden ist, Spezialist ist für Totgesagte. Er ist ein Gott der Hoffnung. Der Prophet Zacharja drückt es so aus, in Zacharja 14, zu der Zeit werden lebendige Wasser aus Jerusalem fließen. Wir hatten neulich das Bild von Hesekiel hier, aber es ist ein bisschen anderes Bild. Die eine Hälfte zum Meer im Osten und die andere Hälfte zum Meer im Westen. Also totes Meer, Mittelmeer. Und so wird es sein im Sommer und im Winter. Und der Herr wird König sein über alle Lande. Zu der Zeit wird der Herr der Einzige sein und sein Name der Einzige. Und das ganze Land wird verwandelt werden in eine Ebene von Geba bis nach Rimmon im Süden. Aber Jerusalem wird hoch liegen und an seiner Stätte bleiben. Also wieder so ein Hoch- und Tiefbild. Wo gibt es Hoffnung? Unsere Hoffnung beruht nicht darauf, dass die Welt immer besser wird. Dass die Menschen endlich zur Vernunft kommen. Manchmal sagen Leute, das ist ja doch, kann man doch nicht fassen, dass sowas im Jahr 2026 noch passiert. Also wenn die Menschen im Jahr 2026 automatisch besser oder klüger oder moralischer wären als die Menschen im Jahr 2025. Also da bin ich lang genug auf dieser Erde, um zu merken, dass funktioniert nicht. Die Zeit heilt diese Wunden nicht. Und darum, unsere Hoffnung beruht nicht darauf, dass die Welt immer besser wird oder dass die Menschen zur Vernunft kommen. Unsere Hoffnung beruht darauf, dass der Herr König sein wird über alle Lande. Seine lebendige Gegenwart, das ist eigentlich dieses Bild von dem Berg, der erhöht ist, seine lebendige Gegenwart wird einmal das Zentrum der ganzen Welt sein. Habakuk sagt, dass die Erde wird voll werden von der Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn, wie Wasser das Meer bedeckt. Das ist ein anderes Bild, aber die gleiche Realität. Wir sind Hoffnungsmenschen, nicht weil wir genau wissen, wie das alles läuft, sondern weil wir den kennen, dem die Zukunft gehört. Und diese Hoffnung, die bleibt jetzt nicht bei denen, die diesen Gott schon kennen, sondern die zieht Menschen aus allen Nationen an. Das ist das Zweite. Es gibt Hoffnung für alle Völker. Wir haben bei Sacharja gelesen von dem lebendigen Wasser, das von Jerusalem ausgeht, ähnlich wie bei Hesekiel. Jesaja sagt, alle Heiden werden herzulaufen. Und das Wort kann man eigentlich übersetzen, werden herzufließen, herzuströmen, und zwar bergauf. Das ist hier Vers 3 und 4. Viele Völker werden hingehen und sagen, kommt und lasst uns hinaufgehen zum Berg des Herrn. Manche haben ein altes Lied im Kopf. Zum Berge des Herrn, zum Hause des Gottes Jakobs, dass er uns lehre seine Wege und wir wandeln auf seinen Steigen. Denn von Zion wird Weisung ausgehen und des Herrn Wort von Jerusalem. Und er wird richten unter den Nationen und zurechtweisen viele Völker. Da werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen machen und ihre Spieße zu Sicheln. Denn es wird kein Volk wieder das andere das Schwert erheben. Und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Was geschieht hier? Von Zion, von dem Ort, wo Gott gegenwärtig ist, strahlt das Wort des lebendigen Gottes aus. Nicht nur in Israel, sondern zu allen Nationen. Es geht weit über eigentlich die ganze Denkweise im Alten Testament hinaus hier. Alle Nationen kommen. Und das ist die Reaktion. Sie kommen herbei, sie lassen sich lehren. Sie unterstellen ihr ganzes Leben dem einen Gott über alle Götter. Dem Gott der Hoffnung. Und die, die schon lange im Besitz dieser Botschaft sind, in Anführungszeichen, werden geradezu überrumpelt von Menschen, die sich um das reißen, woran wir uns längst gewöhnt haben. Also stellt euch mal eine Bäckerei vor, in der die Bäcker gelangweilt vom Brot sind. Jeden Tag Brot backen ist doch irgendwie öde. Dann fangen die an, ja, zu überlegen, wie kann man den Geschmack verfeinern, welche Gewürze könnte man noch hinzufügen. Manche haben sich zerstritten, extra Bäckereien gegründet, ja, über der Frage nach der optimalen Backzeit oder wie viel Salz genau in den Brotteig reingehört. Und diese etwas trübe Veranstaltung von diesen Bäckern, die keinen Bock mehr auf Brot haben, da fliegt die Tür auf und es kommen ausgehungerte Menschen rein. Ausgebombte aus dem Jemen, Menschen aus Flüchtlingslagern in Libyen, Hungeropfer aus dem Sudan und haben Sehnsucht nach Brot. Und plötzlich lernen diese Bäcker neu, was sie da eigentlich haben. Plötzlich lernen wir neu, was für ein wunderbares Geschenk, was für eine wunderbare Nahrung das Wort Gottes ist. Ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast, wenn du mit jemandem zusammen bist, der ganz frisch zu Jesus kommt und begeistert ist von dem, was er da sagt. Und denkst, ja, da haben wir immer im Hauskreis drüber diskutiert, ob das jetzt so rum oder so rum geht. Und diese ganzen Diskussionen sind plötzlich egal. Manchmal musst du die Geschwister dann ausbremsen und sagen, jetzt lass mal auf das Zentrum hier gucken. Was für eine Wahnsinnsbotschaft ist das eigentlich? Und ich glaube, wir werden mehr davon erleben. Und ich wünsche mir, dass wir dann wach sind und nicht die Leuten dann unsere Diskussionen beibringen in erster Linie, sondern von ihnen lernen, was für einen Schatz wir haben. Hier laufen die Völker hinzu. In dem Bild von Jesaja zwingt die niemand. Es holt die auch erstmal niemand. Ja, wir haben dann auch einen Auftrag, sage ich gleich was zu. Aber die werden hier magnetisch angezogen von dem lebendigen Gott. Jesus sagt, wenn ich erhöht werde von der Erde, will ich alle zu mir ziehen. Es hat sich rumgesprochen, da ist der lebendige Gott. Bei dem gibt es Hoffnung, bei dem gibt es Wahrheit, bei dem gibt es Leben. Und ja, manchmal ist bei denen, die neu dazukommen, mehr Klarheit als bei denen, die das schon ganz lange kennen und sagen, ja, ist halt so. Es gibt diesen Satz von Mahatma Gandhi oder wird ihm zugeschrieben, ihr Christen habt in eurer Obhut ein Dokument mit genug Dynamit in sich, die gesamte Zivilisation in Stücke zu blasen, ist hier positiv gemeint, die Welt auf den Kopf zu stellen, dieser kriegszerrissenen Welt Frieden zu bringen. Aber er geht damit um, als ob es bloß ein gutes Stück Literatur ist, sonst weiter nichts. Gandhi war sehr fasziniert von Jesus, von der Bergpredigt, aber nicht so sehr von den Christen, das merkt man hier, deshalb ist er nie Christ geworden. Aber wenn dieser Gott redet und wenn wir hören, wenn die Völker hören, wir gehören ja zu diesen Völkern dazu, dann hat das Folgen. Dann werden Beziehungen heil. Die Beziehung zu Gott wird heil. Ja, du kannst in seine Gegenwart kommen. Das ist ja eigentlich unfassbar, dass wir in seine Gegenwart kommen können. Aber dann werden auch Beziehungen untereinander geheilt. Und das ist hier diese großartige Vision, das Kriegshandwerk wird überflüssig. Sie werden Schwerter zu Pflugscharen machen. Das ist nicht ein... Jesaja ist nicht naiv. Der kennt den Krieg. Der sagt auch nicht, lass jetzt einfach mal unsere Schwerter wegtun und dann werden die anderen schon auch freundlich werden. Nein, er sagt, Gott wird Versöhnung schenken. Und am Ende gewinnt nicht der Krieg, sondern der Friede Gottes. Und am Ende wird Versöhnung möglich zwischen den schlimmsten Feinden. Und in der Geschichte haben wir immer wieder Beispiele davon. Ich muss dran denken, wir haben Freunde besucht vor einigen Jahren, die in Sarajevo ein Gebetshaus gegründet haben. Einige kennen die auch. Und sie haben ein Haus gemietet und da war so eine Art Kriechkeller drunter, das war ziemlich mit Geröll drin und das haben sie leergeräumt und haben da unten einen Gebetsraum reingebaut. Ich kam da mal rein und ich bin direkt auf die Knie gefallen, weil die Gegenwart Gottes so stark war da. Aber sie sagten, früher im Krieg, im Bürgerkrieg, war eine MG-Station da drin. Als sie das ausgeräumt haben, haben sie eimerweise Patronenhülsen da aus diesem Keller geholt. Das war direkt am Flussufer. Auf der anderen Seite auf der einen Seite Serben, auf der anderen Seite Kroaten, Bosnier, ich weiß nicht mehr wie rum. Und da war auch und dann wurden auch Leute gefangen gehalten in diesem Keller. Und sie haben das also aufgeräumt, haben da einen Gebetsraum reingebaut. Und dann erzählten sie, dass sie eine Versammlung hatten mit Geschwistern aus ganz Bosnien. Und aus verschiedenen Städten. Es gibt nicht viele Jesus-Nachfolger in diesem Land. Und ein Leiter aus Banja Luka im Norden sagt, ja, ich wollte eigentlich nicht kommen, weil ich dachte das nicht, dass ich in diesen Raum reingehen kann. Während des Krieges war ich hier gefangen, in diesem Raum. Und jemand anders steht auf in diesem Raum und sagt, ich war damals hier Soldat. Und hat sich vor dem Bruder niedergekniet, hat ihn um Vergebung gebeten. Das ist, was der Geist Gottes tut. Das ist nicht irgendein Wolkenkuckucksprogramm, lass mal alle Waffen wegschmeißen, sondern der Geist Gottes stiftet Versöhnung. Im Kleinen, wir haben manchmal schon in der Familie damit genug zu tun, geschweige denn zwischen Nationen, aber auch im Großen wird es möglich. Wir sind in ein paar Wochen sind wir im Urlaub im Elsass. Und wer ein bisschen deutsche, französische Geschichte kennt, ne, dass eine deutsche Familie da einfach zum Urlaub hinfährt, ist nicht selbstverständlich, sondern ist ein Geschenk Gottes, dass Versöhnung möglich wird. Völker, die Erzfeinde waren, begegnen sich im Angesicht Gottes. Jesaja 19, Vers 23 heißt es, zu der Zeit wird eine Straße sein von Ägypten nach Assyrien, also Ägypten, Irak, dass die Assyrer nach Ägypten und die Ägypter nach Assyrien kommen und die Ägypter samt den Assyrern werden dem Herrn dienen. Das sind die gleichen Assyrer, die in Kapitel 36 Jerusalem bedrohen. Ne? Zu der Zeit wird Israel der Dritte sein mit Ägypten und Assyrien, ein Segen mitten auf Erden. Das ist heute noch unfassbar, diese Prophetie. Aber es ist das, was der Geist des Herrn bewirkt. Nationen begegnen sich im Angesicht Gottes, Nationen begegnen sich unter dem Kreuz. Und Versöhnung wird möglich. Und dann geht es weiter. Wir sind berufen zu einem Leben als Hoffnungsträger. Man kann ja sagen, okay, das ist ja eine schöne Vision. Wann wird das dann sein? Irgendwann in der Zukunft, dann holen einige ihre Endzeitpläne raus. Oder beginnt das schon heute? Wir dürfen wissen, wenn Jesus im Triumph zurückkehrt, dann wird seine Herrlichkeit für alle sichtbar sein. Dann wird dieser Friede sichtbar sein für alle. Dann ist das in Vollkommenheit. Aber wir leben jetzt in der Endzeit. Anfang vom Hebräerbrief heißt es, Hebräer 1, nachdem Gott vor Zeiten vielfach geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn, in dieser Endzeit, sagt der Autor des Hebräerbriefs vor 2000 Jahren. Der Zielpunkt der Heilsgeschichte ist mit Jesus gekommen. Von dort entfaltet sich unsere Zeit als Gemeinde, bis er wiederkommt. Und uns gehören seine Verheißungen. Petrus greift das aus am Pfingsten. An den letzten Tagen will ich meinen Geist ausgießen auf alles Fleisch. Das geschieht dann am Pfingsten. Und wir sehen dann am Pfingsttag Völker, Menschen aus allen Völkern in Jerusalem, die sagen, wir hören sie in unseren Sprachen von den großen Taten Gottes reden. Jesus hatte seinen Jüngern gesagt, sie sollen Buße zur Vergebung predigen unter allen Völkern. Fangt an in Jerusalem. Seit Pfingsten geht Weisung aus von Jerusalem, so wie das Jesaja gesehen hat. Weisung wird ausgehen von Jerusalem. Also wann geschieht das? Es geschieht seit Pfingsten. Zu allen Völkern. Es begann in Jerusalem und von dort floss das lebendige Wasser nach Osten und nach Westen, nach Norden und nach Süden. Und jetzt gibt es aber eine Umdrehung dieser Prophetie. Das, was Jesaja sich in seiner Vision gesehen hat als eine Völkerwallfahrt nach Jerusalem, wird zu einer Pilgerreise von Gottes Volk zu allen Völkern. Weisung wird ausgehen von Zion. Das geschieht seit Pfingsten. Gottes Volk aus Heiden und Juden verkündet sein Wort in der Kraft des Heiligen Geistes. Und Menschen erkennen den Gott der Hoffnung. Menschen aus allen Völkern sagen, kommt, lasst uns zum Herrn gehen, dass er uns lehre seine Wege und wir wandeln auf seinen Steigen. Und das geschieht heute in Bibelschulen und in Urwaldhütten, in Gefängnissen und in Kathedralen, in jeder Nation der Erde, bald bei jedem einzelnen Volk. Ich habe euch ein Bild aus Kenia mitgebracht. Das finde ich sehr schön, was ihr das sehen könnt. Da wird der Jesusfilm gezeigt. Und wahrscheinlich haben die kurzfristig gemerkt, wir haben keine Leinwand. Und dann haben sie eine weiße Kuh geholt. Und diese Kuh hat jetzt einen Job hier als Leinwand und verkündigt das Evangelium. Also wenn Jesus durch Esel, Gott redet durch Esel, er redet auch durch Kühe, sehen wir hier. Und ich bete, dass heute Weisung ausgeht von diesem Ort. Dass der lebendige Gott und das lebendige Wort Gottes dein und mein Leben umwandelt. Und dass wir strahlen in dieser dunklen Welt. Und wenn wir so eine Kuh sind, auf denen was von Jesus sichtbar wird, wunderbar. Und ich bete, dass von diesem Ort auch viele ausgehen als seine Boten. Zu unseren Mitschülern, Nachbarn, Kollegen, zu unseren Hoffnungsfreunden hier in Marburg und einige auch darüber hinaus bis an die Enden der Erde. Wir haben einige schon ausgesandt als Gemeinde. Einige werden diesen Sommer auch hier in Marburg sein und uns berichten, Gemeinschaft mit uns haben. Ich glaube, Gott wird noch weitere Leute senden zu allen Nationen. Aber das fängt hier vor der Haustür an. Wir sind Hoffnungsmenschen. Wir haben etwas zu sagen in der Not unserer Zeit. Wir werden uns den Herausforderungen unserer Zeit stellen, ob sie politisch sind, sozial, ökologisch, da können wir nicht dran vorbeigehen. Aber vor allem, wir können die lebensspendende Hoffnungsbotschaft von Jesus Christus ausbreiten. In Wort und in Tat. Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt. Er ist als Licht in die Welt gekommen, aber dann sagt er zu seinen Nachfolgern, ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter. So leuchtet es allen, die im Hause sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Jesus möchte dein Leben zubereiten, dass es durchlässig ist für sein Licht. Ohne Eintrübung, ohne Verschattung. Das ist nicht was, was du jetzt machen musst, sondern was er in dir wirken will. Das ist ein Leben, das wir in seinem Licht führen, indem wir uns seiner Wahrheit aussetzen. Ja, jede Botschaft, die ich anderen predige, der muss ich mich zuerst selber aussetzen. Und ich schöpfe immer wieder aus seiner Gnade, immer wieder aus seiner Hoffnung. Wir haben in unseren Werten, in unseren High Five gesagt, wir sind Hoffnungsbringer. Und Peter Kusmic, Theologe aus Kroatien, hat es so formuliert, Hoffnung ist die Fähigkeit, die Musik der Zukunft zu hören. Glaube ist der Mut, in der Gegenwart danach zu tanzen. Hoffnung ist die Fähigkeit, die Musik der Zukunft zu hören. Glaube ist der Mut, in der Gegenwart danach zu tanzen. Jesaja teilt mit uns eine Vision der Zukunft, aber unsere Antwort gilt schon heute. Das ist Vers 5. Kommt nun ihr vom Hause Jakob, kommt nun ihr vom Hause Ansgar, lasst uns wandeln im Licht des Herrn. Das ist das Leben, in das er uns beruft. Lass uns wandeln im Licht des Herrn. Jesus, wir danken dir, dass du in die Welt gekommen bist als Licht. Wir danken dir, dass du in die Welt gekommen bist als Hoffnung. Und wir danken dir, dass wir all unsere Not, all unsere Ängste, jede Situation, wo die Hoffnungslosigkeit nach uns greift, auf dich werfen können. Und erfahren, bei dir ist wirklich Hoffnung, weil du die Zukunft in deiner Hand hältst. Du kommst als Licht in unser Leben. Du machst es hell, wo es bei uns dunkel ist. Und ich gebe dir die Bereiche in meinem Leben, wo Resignation um sich gefressen hat. Wo Gedanken, das wird sowieso nie sich ändern, das wird sowieso nie was, ich werde mich nie ändern, sich festgesetzt haben. Da stellen wir uns in dein Licht. Da tauchen wir ein in dein Lebenswasser. Du durchströmst uns und du sendest uns als Lichter in dieser Welt, als Hoffnungsbringer in dieser Welt. Nicht, weil wir so helle Leuchten sind, sondern weil dein Licht durch uns leuchtet. Danke, Jesus. Ich will mich rufen lassen von dir. Sende mich, ich will gehen. Amen.